Wir haben damals unter der Leitung von Werner Kunitzer, also wir, das sind David Palme, Jonas Balzer und ich, eben zu der Frage gearbeitet, welche Rolle Moral im Nationalsozialismus gespielt hat. Und da sollte es eben nicht nur darum gehen, welche Moralvorstellungen hatten Einzeltäter, die jetzt zum Beispiel direkt an der Ermordung beteiligt waren, sondern welches normative Klima herrschte zur Zeit des Nationalsozialismus in der Gesamtgesellschaft. Und diese Fragestellung hat sich daraus ergeben, dass Moral eben nichts ist, was eine Einzelperson einfach so für sich sozusagen erfinden kann oder nur aus einer individuellen Perspektive sozusagen Wirksamkeit entfaltet, sondern nur funktioniert eben als ein Netz an geteilten Überzeugungen, an geteilten Erwartungen. Und deshalb war es uns wichtig, eben nicht nur die Einzeltäter uns anzuschauen, sondern eben den Versuch zu unternehmen, dieses normative Klima einzufangen. Und da war dann eben die Überlegung, dass wir uns Texte anschauen, die genau das versuchen, nämlich genau dieses normative Klima versuchen, wissenschaftlich herauszuarbeiten. Und das ist sozusagen die Eigenschaft eben von Ethiken. Und so kam es eben, dass wir uns im Speziellen akademische Ethiken von Philosophen, Pädagogen und Theologen angeschaut haben. Und über mehrere Jahre haben wir dann sehr viele Texte zusammengetragen und 20 von diesen Texten haben wir jetzt eben in Auszügen in unserem Quellenband veröffentlicht und kommentiert und eingebettet in auch eine relativ ausführliche Einleitung. Und genau, und dieser Quellenband ist eben jetzt 2020 im Campus Verlag erschienen.
Ich stelle mir das auch problematisch vor, wenn in dem Sammelband Texte von Nazis abgedruckt sind, die über ihre Ideologie schreiben. Welche Schwierigkeiten gab es denn auch mit der Lektüre und der Veröffentlichung von NS-Texten?
Schwierigkeiten haben sich da tatsächlich auf verschiedenen Ebenen ergeben. Also zum einen ist es einfach erstmal sehr unangenehm, diese Texte zu lesen. Also die sind teilweise sehr anstrengend zu lesen. Nicht nur aufgrund des Inhalts, sondern auch aufgrund der Form, wie sie geschrieben sind. Und natürlich ist es eben auch aus einer individuellen Perspektive teilweise ja schon auch herausfordernd, sich so intensiv mit Texten zu konfrontieren, von denen man ausgeht, dass sie zumindest dazu beigetragen haben, dass der Nationalsozialismus derart bestehen konnte und im Zweifelsfall eben auch diese Auswirkungen haben konnte und Verbrechen eben auch rechtfertigbar sozusagen wurden. Also das erstmal so aus einer sozusagen subjektiven Perspektive derjenigen heraus, die sich mit diesen Texten so direkt beschäftigen, war das einfach wirklich anstrengend, streckenweise. Und zum anderen ist es ja auch eine Frage, welche Rechte hat man an den Texten? Also wir mussten uns die Rechte einholen, teilweise bei Nachkommen der Autoren. Und nicht alle haben uns diese Rechte auch gegeben. Also teilweise durften wir Texte auch tatsächlich dann einfach nicht veröffentlichen. Und darüber hinaus kann man dann natürlich aber auch verschiedene Einwände erheben, sozusagen auf einer inhaltlichen Ebene und auch sagen, dass es vielleicht sogar sinnlos wäre, diese Texte zu veröffentlichen oder im nächsten Schritt vielleicht sogar problematisch, weil man damit der Ideologie ja nochmal eine bestimmte Plattform bietet und durch die Veröffentlichung natürlich auch zu der Verbreitung dann beitragen könnte. Und das sind auch Einwände, mit denen wir uns beschäftigen in unserer Einleitung, die, wie gesagt, auch relativ ausführlich ist, gerade auch aufgrund dieser Schwierigkeiten, derer wir uns halt noch durchaus bewusst waren, ja, über die wir auch gesprochen haben. Und genau, also vor allem das Argument zu sagen, das sind rein ideologische Texte zum Beispiel, ja, und die sind aus einer moralphilosophischen Perspektive eigentlich gar nicht interessant, weil es sozusagen bloße Ideologie ist und die Ideologie ist im Zweifelsfall ja schon gut genug erforscht oder dann müsste man sich halt sozusagen der Ideologie widmen und nicht diesen moralphilosophischen Texten, also sozusagen der Intention, die dahinter steht. Also das unterstellt man ja, wenn man sagt, ne, das ist nur Ideologie zum Beispiel, ja, dann geht man davon aus, dass die Texte an sich gar nicht so relevant sind, sondern eigentlich das, was damit bezweckt werden soll. Und das fanden wir aber insofern ja schwierig oder nicht wirklich aussagekräftig, weil diese Behauptung in diese Texte sind reine Ideologie, suggeriert, dass die eigene Moral was anderes sei. Also, dass man dann einen klaren Cut sozusagen machen könnte zwischen diesen bloß ideologischen Texten aus der Zeit des Nationalsozialismus, also einer bloß ideologisch geprägten Philosophie, sozusagen einer guten Philosophie, die es irgendwie davor gegeben hätte und die es dann auch nach 45 wiedergegeben hätte. Also, so eine Vorstellung von einer Art doppelten Bruch, die dann eben auch dazu dient, sich selbst viel eher davon zu distanzieren und frei zu machen sozusagen und eine richtige Beschäftigung damit zu umgehen. Und das ist, wie gesagt, aus unserer Perspektive problematisch, weil wir eben davon ausgehen, dass es diesen klaren Cut oder diesen doppelten Bruch nicht gegeben hat, sondern dass die Art, wie der Nationalsozialismus sich selbst legitimiert hat, und das ist jetzt nicht irgendwie ein geschlossenes System, sondern das ist auch super vielfältig, auch das konnten wir eben anhand dieser vielen Texte herausfinden, dass das etwas ist, das eine lange Geschichte hat und auch nach 45 eben fortgewirkt hat. Und das kann man einerseits anhand von personellen Kontinuitäten festmachen, aber eben auch daran, dass sich die Autoren selbst eben auch in eine philosophiegeschichtliche Tradition einordnen. Also sie beziehen sich auch ganz viel zum Beispiel auf Kant, auf den deutschen Idealismus, aber auch auf Hegel. Und teilweise waren das auch prominente Interpreten dieser Autoren. Also das ist nicht so, dass die dann sich diese Autoren erst dann während des NS herausgesucht haben und dachten, naja, daraus können wir jetzt was Gutes machen sozusagen im Sinne der Ideologie, sondern die waren darin ausgebildet und geschult und wurden auch als Experten rezipiert zum Beispiel. Und genau aufgrund von diesen Verbindungslinien, die es eben vor 33 und auch nach 45 gab beziehungsweise auch bis heute gibt, denken wir, dass es eben existenziell ist, sich mit diesen Texten auch auseinanderzusetzen, weil sie eben Teil der deutschen Philosophiegeschichte sind und man sie dann nicht einfach so herausfiltern kann quasi und dann den Rest der deutschen Philosophie oder Moralgeschichte eben als irgendwie unbelastet darstellen könnte. Und genau deshalb sind wir der Überzeugung, dass es sehr wichtig ist, diese Texte eben sich anzuschauen. Und das wurde eben vorher noch nicht in dem Maß gemacht oder noch nicht so systematisch vor allem gemacht. Und ein anderes Argument, mit dem wir eben diese Abwehr, die es teilweise tatsächlich gibt, eben gegen eine Beschäftigung zu widerlegen versuchen, ist, dass wir sagen, diese Texte, die waren wirkmächtig und die waren nicht einfach nur wirkmächtig als etwas, was sozusagen von oben als Programm bestimmt wurde, sondern die Autoren haben sich auch als Ziel gesetzt, eben etwas zu formulieren und sozusagen zu extrapolieren, was schon da ist in der Gesamtbevölkerung. Also die hatten nicht die Vorstellung, sie erstellen da jetzt irgendwie so eine Moralphilosophie, die dann unterrichtet werden kann und in so Schulungszentren oder sowas dann der Bevölkerung aufoktroyiert wird, sondern deren Absicht war es, dass genau dieses normative Klima, von dem wir sprechen, eben auch irgendwie greifbar zu machen und dann eben theoretisch einzubetten. Das heißt, also dieser Versuch, der Moral, eine Moralphilosophie des Nationalsozialismus zu formulieren, hat viel mehr sozusagen mit der Gesamtbevölkerung auch zu tun und der Art, wie eben man sich gegenseitig ja über verschiedene Handlungen oder auch unterlassene Handlungen verständigt hat, wie man Erwartungen legitimiert hat. Und das ist eben das, worauf ich auch vorhin schon mal eingegangen bin, dass eben Moral eben nichts ist, was einfach nur sozusagen von einer Einzelperson ausgehen kann, sondern das ist etwas, was kollektiv sozusagen geschieht. Das ist etwas, was in Gruppen sich entfaltet und dazu eben beiträgt, dass man sich gegenseitig über ja Erwartungen, über Normen und Werte verständigen kann. Und das ist uns dann eben auch wichtig, dass wir uns da sozusagen nicht so rausnehmen als Individuen und sagen, wir haben eine ganz andere Moral, sondern dass wir bereit sind, uns diese Texte eben auch au Detail anzuschauen, um eben auch dann eine begründete Ablehnung sozusagen vollziehen zu können und auch sagen zu können, an welchen Punkten kann ich jetzt tatsächlich auch argumentativ sozusagen belegen, dass meine Moral sozusagen eine andere ist. Weil ne, die Forschung hat gezeigt, dass eben auch nach 45 ganz viel an der Ideologie fortbestanden hat und worüber halt eben viel zu lange auch nicht gesprochen wurde, was es dann umso schwieriger gemacht hat, auch dieses Fortbestehen dann irgendwann aufzubrechen. Und davon können wir uns alle eben nicht frei machen. Und deshalb war es uns wichtig, diese Texte eben uns anzuschauen und eben dann auch in ihre argumentativen Einzelteile zu zerlegen. Und das machen wir in dem Quellenband auch, indem wir verschiedene Aspekte nochmal einzeln untersuchen, die in den Texten so oder so ähnlich jeweils vorkommen, die wir eben als so eine Art Schnittstellen herausfiltern konnten, damit man dann eben auch im Folgenden nicht diese Vorstellung, wie gesagt, hat von so einem System der NS-Moral, sondern eben diese argumentativen Einzelfiguren auch sehen kann, die, wie gesagt, auch wesentlich vielfältiger waren, als man das vielleicht so glauben möchte, wenn man so den ersten Gedanken zulässt darüber, dass es sowas wie eine NS-Moral überhaupt gab.
Die Aufarbeitung der NS-Zeit wird in Deutschland oder von Deutschland oft ja auch sehr groß geschrieben. da frage ich mich, wenn Sie sich da jetzt auch nochmal wirklich tiefergehend mit den Texten und der Ideologie auseinandergesetzt haben, wie hat sich denn Ihr Blick verändert? Also würden Sie sagen, der Nationalsozialismus wurde schon hinreichend in Deutschland aufgearbeitet?
Also das würde ich ziemlich klar verneinen. Also wenn wir jetzt bei dieser spezifischen Thematik bleiben, dann kann man auf jeden Fall sehen, auch an der eigenen Disziplin, also der Philosophie, dass es da noch ganz viel Nachholbedarf gibt, dass die eigene Verstrickung der Philosophie in den Nationalsozialismus da teilweise noch nicht ausreichend betrachtet wurde. Also natürlich gab es dann nach 45 Versuche, auch zum Beispiel auch von großen Firmen oder sowas, die eigene NS-Geschichte aufzuarbeiten. Und so gibt es auch die Versuche so von einzelnen Lehrstühlen oder wenn man zum Beispiel denkt an die Diskussion, die es darum gibt, ob Heidegger nun ein Nationalsozialist sei oder nicht, ja, da wird sich an Einzelpersonen dann recht viel aufgehalten und das wird relativ kontrovers diskutiert. Aber was meiner Meinung nach oder was auch sozusagen das Ergebnis des Quellenmanns war, ist, dass auf einer anderen Ebene, ja, nämlich auf der inhaltlichen Ebene zum Beispiel dieser Texte, eine Auseinandersetzung bisher gescheut wurde und dass man da eben noch wesentlich genauer hinschauen muss. Und ich würde auch sagen, dass natürlich so in den letzten Jahren sich auch nochmal zunehmend gezeigt hat, dass viele Argumente, die in diesen Texten vertreten werden, wieder anschlussfähig werden. Und allein schon an dieser Anschlussfähigkeit sieht man, dass das alles noch nicht so weit weg ist, also auch inhaltlich nicht weit weg und dass das noch irgendwo schlummert und natürlich nicht nur an der Ideologie, sondern auch an gewaltsamen Vorfällen und Anschlägen, die es ja in den letzten Jahrzehnten in Deutschland, also immer eigentlich seit der Nachkriegszeit gab. Das heißt, da würde ich sagen, mangelt es definitiv noch an einer Aufarbeitung, die wirklich auch so verstanden wird, dass die Grundlagen dafür, dass so etwas wieder geschieht, aufgearbeitet und überwunden werden sozusagen.
Wie sieht denn der Quellenband genau aus? Also können Sie uns da vielleicht einen kleinen Einblick geben, was thematisch in dem Quellenband genau besprochen wird?
Also der Quellenband teilt sich im Prinzip in zwei große Teile. Der erste Teil ist unsere Einleitung, die ziemlich ausführlich ausfällt, gerade aufgrund dieser diversen Schwierigkeiten, die eben mit der Veröffentlichung solcher Texte einhergehen. Und in dieser Einleitung stellen wir erstmal unser Projekt vor und erklären sozusagen, warum es aus unserer Sicht sinnvoll ist, überhaupt erstmal die Existenz von sowas wie einer nationalsozialistischen Moral anzunehmen und dann aber eben auch verschiedenen Mythen sozusagen darüber aufzuräumen. Und dort erklären wir dann auch eben, wie wir die Texte ausgewählt haben und wie wir dann später zu diesen verschiedenen Aspekten gekommen sind, die wir dann auch noch darstellen in der Einleitung. Es gibt einen relativ großen Abschnitt über den bisherigen Forschungsstand zu der Thematik und eben dann auch einen Abschnitt, in dem wir uns mit diesen Schwierigkeiten, auf die ich eben dann auch schon mal eingegangen bin, nochmal explizit auseinandersetzen. Und dann, wie gesagt, folgen 10 dieser Schnittstellen, die wir aus den verschiedenen Texten heraus gefiltert haben. Das heißt, das sind Aspekte, die uns beim Lesen der Texte immer wieder aufgefallen sind. Und dazu muss man sagen, die Texte sind sehr unterschiedlich. Also wir haben es ja auch zu tun mit Philosophen, Pädagogen und Theologen. Und auch innerhalb dieser Gruppen gibt es eine ganz große Vielfalt an Texten. Und das ist vielleicht auch etwas, was erstmal so überraschend ist, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, weil man vielleicht noch die Vorstellung hat, es gibt so etwas wie ein System, ein einheitliches, vielleicht auch so von oben eben herab bestimmtes System der NS-Moral. Und deshalb müssten die alle im Prinzip sehr, sehr ähnlich sein. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall, sondern wenn man von NS-Moral spricht, muss man definitiv im Plural sprechen, also nicht nur von der einen Ethik, sondern von Ethiken. Das war auf jeden Fall auffallend und trotzdem konnten wir eben bestimmte Themen oder Aspekte, nennen wir das dann, herausfiltern, die von allen oder fast allen auf eine ähnliche Art und Weise verhandelt wurden. Und kann ich vielleicht auch einfach mal ein paar nennen. Das ist zum Beispiel der Aspekt der Moralbegründung. Da stellen wir eben vor, wie die verschiedenen Begründungsversuche aussehen und was sie voneinander unterscheidet, was ihnen aber auch gemein ist. Wir beschäftigen uns mit dem Aspekt der ewigen Aufgabe. Das ist tatsächlich auch etwas, was in vielen Texten vorkommt. Mit dem Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, mit Führerhierarchien und Stände. aber dann eben auch mit zum Beispiel Antisemitismus und der Frage, welche Rolle spielt der Begriff der Rasse in den Texten. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, also dass einige dieser Aspekte ja erstmal relativ unauffällig klingen, ja, also zum Beispiel das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft, das ist natürlich kein Thema, das die nationalsozialistische Philosophie sozusagen erfunden hat, sondern überhaupt nicht, ne? Das ist ein Grundthema natürlich gerade eben der praktischen Philosophie. Und deshalb ist es auch beim Lesen immer wieder auffällig, dass viele Fragen zum Beispiel auch aufkommen in den Texten, die man vielleicht auch aus anderen Texten kennt, die zu einer ähnlichen Zeit geschrieben wurden, die aber definitiv nicht in den Verdacht geraten können, nationalsozialistisch zu sein. Und andere Aspekte, zum Beispiel die Frage des Antisemitismus oder die Frage, welche Rolle spielt Rasse in den Texten, ist natürlich dann wesentlich direkter und wesentlich weniger subtil quasi. Und trotzdem muss man auch da sagen, dass bei weitem nicht in allen Texten zum Beispiel von Rasse die Rede ist. Und das macht die Texte aber gleichzeitig nicht weniger problematisch. Man muss nur teilweise genauer hinschauen. Und das ist unserer Meinung nach auch eine entscheidende Erkenntnis gewesen, dass es eben wichtig ist, auf die Subtilität auch hinzuweisen, die diese Texte teilweise haben und eben nicht nur so vorzugehen, dass wir einen Text dann durchscannen auf bestimmte Schlagworte und sagen, okay, da kommt jetzt der Begriff der Rasse zum Beispiel vor oder er ist ganz offen antisemitisch und dann wissen wir, es ist ein nationalsozialistischer Text und damit disqualifiziert er sich sozusagen für uns als einen Text, den wir auch positiv sozusagen lesen könnten, sondern man muss, wie gesagt, wesentlich genauer hinschauen und teilweise verstecken sich dann die Aspekte, von denen man ausgeht, dass sie dazu beitragen können, die Verbrechen zu legitimieren, dann auch hinter vermeintlich erstmal unauffälligen Gesichtspunkten.
In Märchen kommt am Ende immer dieser Spruch und die Moral von der Geschichte oder die Moral von der Geschichte ist dieses und dann kommt irgendwie so ein Leerspruch. Könnten Sie diesen Spruch in Bezug auf den Quellenband formulieren? Fällt Ihnen da was zu ein?
Ja, naja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Moral von der Geschichte, wenn man damit jetzt meint, so was lernt man quasi daraus, ist, dass es, wie gesagt, wesentlich subtilere Formen von Schrecklichkeit gibt. Also dass ja die Legitimation von Verbrechen nicht immer so plakativ ist, sondern dass es wesentlich subtilere Formen davon gibt und dass diese subtilen Formen eben auch dazu neigen, viel eher sich weiter fortzusetzen als die offene Propaganda sozusagen. Und dass davon im Zweifelsfall auch eine größere Gefahr ausgeht, auch in einer demokratischen Gesellschaft, als von den ganz offenen, klaren, zum Beispiel antisemitischen und rassistischen Argumenten, die man auch als solche schnell erkennt und von denen man sich vielleicht als Person, die sich damit eben nicht identifizieren kann, auch dann klar abgrenzen kann. Aber dass es dennoch wichtig ist, auch sich selbst wenn man davon ausgeht, dass man von solchen Sachen frei ist, immer wieder hinterfragt und eben auch sich darüber bewusst ist, dass diese subtilen Aspekte vielleicht irgendwo auch in einem selbst doch noch eine Spur hinterlassen haben. Und genau, vielleicht kann ich das so zusammenfassen.